Ja, ich war dann in einem Unternehmen, das ist pleite gegangen und habe sehr kurzfristig meinen Job verloren. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, ich will nicht, dass mir das jemals wieder passiert. Ich fand das ganz furchtbar, dass mir so die Lebensgrundlage entzogen wird. Und habe dann überlegt, okay, ich will mich umschulen und ich will einen Job lernen, wo mir das nicht passiert. Und wenn das passiert, dass ich dann ganz schnell einen neuen Job finde.
Das ist die Stimme von Josephine Schäfer. Josephine war lange der Meinung, dass Selma als Dolmetscherin arbeiten wird. So kam es, dass sie mehrsprachige Kommunikation und Information Science and Communication studiert hat. Danach hat sie als Beraterin gearbeitet und für NGOs und Startups Kommunikationsstrategien und Marketingkampagnen entwickelt. Als sie kurzfristig ihren Job verloren hat, hat sie sich geschworen, einen Job zu finden, wo sie nie wieder so plötzlich ihren Job verliert oder ganz schnell einen neuen findet. Das hat sie in ein dreimonatiges Bootcamp und schließlich zum Quereinstieg in die IT geführt. Wenn euch die Episode mit Josephine gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes, Folge 63.
Wie bist du ins Frontend Development bzw. ins Product Engineering gekommen?
Das war eine weite Reise. Ich habe mich in der Schule immer für Sprachen interessiert und wusste nicht so richtig, was ich studieren soll und habe dann eine mehrsprachige Kommunikation studiert, Spanisch, Englisch und war auch lange der Überzeugung, dass ich irgendwie als Übersetzerin arbeiten würde oder als Dolmetscherin oder irgendwie in dem internationalen Bereich. Dann aber schnell gemerkt, dass es gar nicht so leicht in dem Bereich einen Job zu finden, der sicher ist und der gut bezahlt ist, sondern dachte ich irgendwie, okay, für einen Master muss ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwie eine Art Handwerk draufsetzen, dass man noch neben den Sprachen noch was anderes hat, was man kann. Und das Studium, das ging, das heißt Information Science und Communication, der Fokus war aber stark auf der Kommunikationswissenschaft. Also wir haben uns viel um so Krisenkommunikation, Verhandlungen, PR, solche Geschichten gekümmert. Und es ging eher immer so ein bisschen um ja, digitale Medien oder andere Aspekte von dem Digitalen, aber gar nicht so sehr. Es hatte nichts mit Programmieren zu tun. Ich habe dann auch 2, 3 Jahre in der Kommunikation gearbeitet, also in PR-Agenturen und im Online-Marketing, in Startups und auch frei. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Aber ja, ich war dann in einem Unternehmen, das ist pleite gegangen und habe sehr kurzfristig meinen Job verloren. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, ich will nicht, dass mir das jemals wieder passiert. Ich fand das ganz furchtbar, dass mir so die Lebensgrundlage entzogen wird. Und habe dann überlegt, okay, ich will mich umschulen und ich will einen Job lernen, wo mir das nicht passiert. Und wenn das passiert, dass ich dann ganz schnell einen neuen Job finde. Und hatte mir eine Freundin erzählt, dass sie ein Bootcamp gemacht hat, das nicht auch was für mich wäre. Und dann habe ich sehr spontan beim Arbeitsamt nachgefragt. Die haben mir das tatsächlich bezahlt, die Weiterbildung. Und dann habe ich ein Bootcamp gemacht für 3 Monate. Und genau, das war quasi meine Ausbildung. Und seitdem bin ich Frontend-Entwicklerin.
Wie war das für dich in diesem Bootcamp? Wie ist es dir da am Anfang gegangen? Hast du da schon jetzt Unterschiede zu dem, was du davor gemacht hast, gemerkt, was jetzt das Lernen betrifft, was das Thema betrifft, die Herangehensweise?
Ich habe immer super gerne gelernt tatsächlich und ich habe das total genossen, wieder in einem Umfeld zu sein, wo ich nur lernen darf. Und ich habe mich quasi ein bisschen gefühlt wie in der Uni wieder. Und ich habe das total, es war natürlich auch sehr intensiv und bestimmt auch wirklich nicht immer einfach. Das kann gut sein, dass ich das jetzt im Nachhinein ein kleines bisschen romantisiere, aber es war trotzdem eine sehr intensive und sehr gute Zeit und das Lernen an für sich hat mir sehr viel Spaß gemacht und was mir auch total Mut gemacht hat, war, dass die in dem Bootcamp ganz am Anfang auch gesagt haben, hey, gerade Leute, die viele Sprachen schon gelernt haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, denen fällt das, auch wenn man erstmal denkt, das ist ja, hat ja vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun, so Geisteswissenschaften und Sprachen und Programmieren. Und die meinten immer, das ist eine ganz gute Grundvoraussetzung. Und so bin ich dann da auch so ein bisschen rangegangen, wie wenn man Vokabeln lernt oder eine Grammatik lernt. Habe versucht, das wie weitere Sprachen zu sehen, quasi, um mir da selber die Angst zu nehmen.
Ich hatte im Podcast bisher sehr viele Gäste, Frauen, die gesagt haben, dass Programmieren genauso funktioniert, wie auch eine Sprache zu lernen. Du bist jetzt jemand, der so sprachbegabt auch ist, der quasi auch diesen Hintergrund hat, was Sprachliches gemacht hast. Würdest du das auch behaupten?
Ja und nein. Also ich finde, das ist eine gute Beobachtung und mir ging es teilweise auf jeden Fall auch so, dass ich das Gefühl hatte, okay, es gibt Regeln in der Syntax quasi, die kann ich lernen und anwenden. Mir persönlich fällt es beim Programmieren nicht so leicht wie bei einer Sprache, weil ich das Gefühl habe, beim Sprechen, das ist so eingängig, man macht einen Fehler, dann wird man direkt in dem Moment korrigiert und dann macht man es vielleicht beim nächsten Mal richtig. Und beim Programmieren habe ich das Gefühl, es gibt schon sehr viele Besonderheiten und Ausnahmen und Dinge, auf die man achten muss, die dann vielleicht vom Textbuch abweichen. Das ist für mich persönlich so ein bisschen die Herausforderung. Diese ganzen Dinge zu denken, aber grundsätzlich klar, es hat auf jeden Fall gewisse Ähnlichkeiten.
Wie kam es zu dieser Entscheidung, welches Bootcamp du auswählst, das du absolvieren möchtest? Also hast du dich da einfach auf deine Freundin verlassen und das Bootcamp gewählt, das sie auch gemacht hat?
Quasi, ja. Also mir war zu dem Zeitpunkt, ich war wirklich komplett fachfremd und ich wusste gar nicht, dass es noch so viele andere Bootcamps gibt. Das ist ja auch in den, aus meiner Perspektive in den letzten Jahren hat sich das erst so richtig entwickelt und geboomt. Es gab einfach eins, das direkt bei mir um die Ecke war, also wirklich 500 Meter von meiner Wohnung. Und das hatte mir die Freundin empfohlen. Ich habe mit denen Gespräche geführt und dann habe ich noch mal ganz kurz gegengecheckt, was sind die Alternativen in meiner Stadt. Und habe aber nicht so richtig große Alternativen gesehen. Dann wurde mir das ja auch finanziert tatsächlich. Und deswegen habe ich mich dann sehr schnell dafür entschieden. Ja, ich glaube, heutzutage, das klingt, als wäre das ewig her gewesen, aber ich glaube, jetzt würde mir die Entscheidung viel schwerer fallen, weil es ja auch super viel virtuelle Bootcamps gibt und viel, viel mehr Auswahl. Und in dem Moment war mir das wirklich gar nicht bewusst.
Es gibt jetzt wirklich eine sehr große Auswahl, was nicht so einfach ist, dann das auch das Richtige zu finden. Es war demnach ja auch in Präsenzform. Wie ist denn dieses Bootcamp abgelaufen? Also in welcher Intensität hast du das absolviert und wie war dieses Lernformat? Also wie hast du da gelernt?
Ich fand, das war ganz cool organisiert. Wir waren eine Gruppe von, ich glaube, ungefähr 20 Leuten und tatsächlich wie so eine Schulklasse haben wir uns da jeden Morgen getroffen. Und die haben versucht, das so ein bisschen dem ProgrammiererInnen Alltag nachzuempfinden. Also wir hatten zum Schluss zum Beispiel morgens immer ein Stand-up, wo wir uns dann morgens getroffen haben und jeder hat erzählt, woran er oder sie gearbeitet hat. Und genau, das war so in der Projektphase zum Schluss. Aber grundsätzlich haben die das so gestaltet, dass es immer pro Woche ungefähr ein Thema gab. Also wir haben angefangen mit HTML und CSS. Dann haben wir angefangen mit JavaScript, haben ein bisschen Datenbanken angeschaut, mit MongoDB, haben ein bisschen getestet und jedes Thema war so ein bisschen auf eine Woche immer quasi reduziert. Das ist natürlich sehr intensiv. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Input bekommen, haben dann Aufgaben dazu bekommen und die haben wir alleine oder in kleinen Gruppen gelöst. So ist quasi jeder Tag von 9 bis 17 Uhr abgelaufen und dann konnte man noch danach noch weiter lernen, wenn man das Gefühl hatte, man brauchte noch mehr. Aber also ich fand das ja nochmal was ganz anderes als arbeiten. 8 Stunden ist schon sehr intensiv, wenn man lernt. Und genau, der letzte Monat, glaube ich, war unser Abschlussprojekt. Da haben wir jeder eine eigene App entwickelt. Und das war dann so wie unser Gesellenstück quasi, mit dem wir uns dann auch beworben haben. Genau, und da war das so ein bisschen freier. Da hat jeder alleine gearbeitet oder mal die anderen Teilnehmerinnen gefragt und sich ausgetauscht. Wir mussten Reviews machen, tatsächlich wie so ein bisschen wie, wenn man auch in einer Firma arbeitet zum Beispiel.
Was war dieses Projekt, das du da umgesetzt hast?
Ja, ich habe eine kleine App gemacht. Ich war selber mal Austauschschülerin. Also ich habe während des Gymnasiums ein Jahr im Ausland verbracht und das hat mich sehr geprägt. Und dann dachte ich mache eine App, in der man Fotos hochladen kann. Die kann man auch sortieren. Also ich könnte den Fotos jetzt so Tags geben zum Beispiel. Und das dann sortieren, weil man will ja nicht immer jedem alles zeigen, wenn man dann wieder da ist. Und hat auf einer Karte noch so Punkte, wo man sagen kann, okay, da war ich, da war es super schön, damit kann ich dann die Fotos auch verknüpfen und kann so ein bisschen wie so ein kleines Tagebuch für sein Austauschjahr in dieser App stattfinden lassen, um das dann hinterher zu zeigen, aber auch um das für sich persönlich zu dokumentieren.
Hättest du damals auch persönlich privat für dieses Bootcamp bezahlt, wenn du es nicht bezahlt bekommen hättest, jetzt auch rückwirkend von dem, was du mitgenommen hast, wäre es das quasi wert gewesen?
Ich finde auf jeden Fall, dass es das wert gewesen wäre. Nichtsdestotrotz hätte ich so viel Geld nicht gehabt. Und wahrscheinlich hätte ich mir das auch nicht mal eben leisten können oder das irgendwoher holen können, so dieses Geld. Und ich finde das total mutig, wenn Leute das machen, weil man ja vorher gar nicht so genau weiß, worauf man sich einlässt. Es war jeden Cent wert, auf jeden Fall. Aber das lässt sich leicht sagen, wenn man es nicht selbst bezahlt hat. Also ja, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte vom Arbeitsamt, dann wäre mein Weg jetzt ein anderer gewesen.
Was wäre dann dein Weg gewesen? Was wäre deine Alternative gewesen? Hattest du eine Alternative oder gab es auch gar keine?
Ich musste soweit nie denken, weil das alles sehr schnell ging. Aber wahrscheinlich hätte ich dann noch eine Weile gejobbt, um irgendwie mir klarer zu werden, was eine Alternative dazu sein könnte. Also ich habe, um die Zeit zu überbrücken, in der ich quasi nicht wusste, was ich arbeite, habe ich gekellnert, um halt irgendwie meine Miete zu bezahlen und konnte das dann aufgeben für die Ausbildung. Das hätte ich dann bestimmt noch ein bisschen weiter gemacht, aber ich hatte nicht so einen wirklichen Plan. Ich bin in das Programmieren ja auch so ein bisschen reingeschlittert in dieses Bootcamp, ohne diese große Intention, wow, ich werde jetzt auf jeden Fall Entwicklerin und das wird total toll. Ich hätte auf jeden Fall auch einen anderen Job im Online-Marketing oder in der Kommunikation finden können, bestimmt. Genau, aber es gab sowieso keinen konkreten Plan. Es gab auch keinen Plan B.
Wenn du jetzt auf deinen Lebensweg auch ein bisschen zurückschaust, bist du jetzt heute die Erwachsene, die du dir vielleicht vorgestellt hast zu sein? Also bist du mit dem, was du machst, zufrieden?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir nie so hundertprozentig vorgestellt, welche Art von Erwachsene ich gerne wäre. Ich wollte immer, und das will ich auch immer noch, eigentlich durch meinen Job etwas Gutes erreichen oder die Welt irgendwie ein kleines bisschen besser machen. Und den Job, den ich jetzt gerade mache, da fehlt mir das schon noch so ein bisschen, weil es ist sehr kommerziell, es ist sehr kundengetrieben. Wir können nicht so viel mitgestalten, zumindest fachlich. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt für, ich kann mir die Produkte ja auch nicht aussuchen. So. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass man, egal wo man ist, egal an was man gerade arbeitet, dass man diesen Anspruch, den ich da an mich selber habe, dass ich den auch im Kleinen leben kann, heißt das im Team oder für die Organisation oder dass man anderweitig seine Fähigkeiten einsetzt, um ein bisschen positive Veränderungen herbeizuführen. Und also langfristig wäre das Ziel, dem vielleicht noch ein bisschen offensichtlich näher zu kommen. Also dass man vielleicht für ein Produkt arbeitet, was zum Beispiel nachhaltig ist.
Ich möchte jetzt ein bisschen zurückgehen, ja, in deine Zeit, in deine Erinnerungen als Kind, auch als Jugendliche. Wie bist du aufgewachsen? Also was war jetzt auch von deinem Umfeld, von deiner Familie her das Berufsbild, der Wunsch, dass du mal machen könntest, beziehungsweise was sagen die jetzt auch heute dazu, zu dem, was du machst? War das für sie vorhersehbar oder hätten die dich da in eine andere Schublade gesteckt?
Gute Frage. Also ich hatte immer das Gefühl, dass meine Familie, egal was ich entscheide, dass die mich da unterstützen und dass die auch fest daran glauben, dass ich alles, was ich mir vornehme, irgendwie schaffen kann. Also ich habe mich da immer sehr unterstützt gefühlt und ich glaube, meine Eltern haben gesehen, dass ich mich für Sprachen interessiere und dass mir das relativ leicht fällt. Deswegen war das für sie also der nächste logische Schritt quasi, das Studium und dann auch in dem Bereich zu arbeiten. Sie waren auf jeden Fall überrascht, als ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt nochmal umschulen. Ich war 29, als ich in der Umschulung war. Und man hat ja als Eltern immer so ein bisschen das Gefühl, ach Mensch, aber es ist ja auch wichtig, dass das Kind auf eigenen Beinen steht und auf jeden Fall auch ein Einkommen hat und so. Aber da wurde nie Druck auf mich ausgeübt oder so. Die haben sich dann nur mal Sorgen gemacht. Und ich habe das Gefühl jetzt in meinem Beruf, das ist für meine Familie nicht so gut nachzuvollziehen, einfach weil das sehr abstrakt ist, wenn man nicht im digitalen oder im technischen Bereich arbeitet, was wir hier eigentlich den ganzen Tag hinter unseren Laptops tun. Aber die unterstützen das natürlich trotzdem und freuen sich, dass es mir gefällt. Und volle Unterstützung.
Kannst du für uns Frauen auch kurz erklären, von denjenigen, die nicht wissen, was ein Product Engineer macht?
Ich arbeite im Frontend und da die Firma, bei der ich gerade bin, da heißt das einfach Product Engineer. Ich würde es aber sagen, ich bin Frontend-Entwicklerin. Und wir arbeiten für verschiedene Kunden. In meinem Fall heißt es, ich arbeite für einen großen Automobilkunden und arbeite da in einem sehr großen Team mit sehr vielen verschiedenen Leuten, verschiedenen Stakeholdern an einem Content-Management-System für diesen Kunden. Das heißt also, die AutorInnen des Kunden wollen vielleicht die Webseite gestalten und wir bauen die Komponenten dafür, sodass sie sich das wie so ein Baukastensystem zusammenbasteln können. Und weil das ein Kunde ist, den es schon sehr lange auf dem Markt gibt, heißt das viel Maintenance, viel Bugs lösen oder so kleine Dinge anpassen, die sich vielleicht über die Zeit geändert haben, Wünsche von Designerinnen umsetzen, sowas. Also wir fassen quasi und im Alltag ist das jetzt natürlich gerade remote komplett. Das heißt, entweder sitze ich in einem relativ leeren Büro oder bei mir zu Hause und dann haben wir viele Absprachen, weil das so ein großes Team ist. Das heißt auch recht viele Videokonferenzen und Termine irgendwie virtuell mit dem Kunden und dann den Rest der Zeit verbringen wir damit, genau, uns dadurch den Backlog zu arbeiten und Dinge anzugehen, die dort vom Kunden gewünscht sind.
Ich persönlich bin jetzt mit einem Frauenbild aufgewachsen, dass die Frau schwach, hilfsbedürftig und schützenswert ist. Wie war denn das bei dir?
Ja, so direkt würde ich das nicht sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass, also ich bin in den 90ern groß geworden und ich hatte immer das Gefühl, dass es versucht wird zu kommunizieren, dass man relativ gleichberechtigt ist und natürlich Mädchen irgendwie auch alles können. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das gesellschaftlich überhaupt noch nicht so weit angekommen ist. Wir hatten auf jeden Fall in der Schule auch Lehrer, die gesagt haben, so, ja, nee, Mädchen können kein Mathe und so, ne? Also, dass es da immer schon so Sticheleien gab irgendwie und ich habe mich auch oft gefragt, wie es dazu kam, dass ich mich für Sprachen entschieden habe ursprünglich. Also hatte es etwas damit zu tun, dass ich das einfach gut konnte oder konnte ich das vielleicht auch gut, weil mir mein ganzes Leben lang Leute gesagt haben, nee, bei Mädchen können Sprachen wirklich besser als Mathe zum Beispiel und mach das doch mal und so. Ich war dann lange nicht damit konfrontiert. Also im Marketing, in der Kommunikation, da war das immer so, dass wir hauptsächlich in großen Frauenteams gearbeitet haben und es gar nicht so diesen Konflikt gab, dass ich mich damit hätte auseinandersetzen müssen zwingend. Und mir ist das jetzt erst wieder im Engineering oder unter EntwicklerInnen aufgefallen, diese Vorurteile und diese Konflikte teilweise, die es da zwischen den Geschlechtern gibt vielleicht. Und dass dort schon noch einige, ja, so Stigma gelebt werden, auch wenn die Gesellschaft eigentlich heute meiner Meinung nach weiter sein sollte.
Jetzt scheint ja gerade der Feminismusbegriff im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, so sexy wie das Wort Banner, wenn ich das so sagen kann. Wann, glaubst du, wird der Anspruch für die Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen Ausgrenzung und Ungleichbehandlung zu sein eine Selbstverständlichkeit?
Ich habe das Gefühl, es findet schon ein Umdenken statt und der Weg dorthin, der ist wahnsinnig lang und anstrengend und ich kann mir nur vorstellen, dass das alles auch schon, das hat ja alles auch schon generationenlang vor uns stattgefunden. Und für die Menschen, die da schon länger involviert sind, ist es bestimmt wahnsinnig ermüdend. Aber ich habe das Gefühl, Stück für Stück, Stein für Stein kommen wir dem ein bisschen näher. Wann das alltäglich sein kann, das weiß ich noch nicht so genau. Da stehe ich auch manchmal mit großen Augen davor und denke so, wie kann das sein, dass wir das immer noch diskutieren, dass wir zum Beispiel für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommen sollten? Wie kann das sein, dass uns immer noch Leute sagen, aber es gibt doch gar keine Bewerberinnen, wir können in dem Team nicht noch eine Frau einstellen und so. Da steht man kopfschüttelnd davor. Aber ich hoffe, dass das bald so ist und die Leute, die sich dafür einsetzen, dass die nicht auf dem Weg den Mut verlieren, weil das so zäh manchmal vorangeht.
Jetzt haben Frauen ja auch heute Zugang zu Bildung und sehr viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und dazu entfalten. Warum machen aber noch immer so wenig Frauen in technischen Berufen Karriere? Was sind da für dich die Gründe?
Wir haben versucht, uns auch dafür bei der Organisation, wo ich jetzt arbeite, dafür einzusetzen, dass das mehr Gehör findet, weil das natürlich an vielen verschiedenen Stellen angegangen werden kann. Also einmal natürlich, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie das so in der Kindheit und Jugend ist und was da so quasi für Vorarbeit geleistet wird, dass grundsätzlich das vielleicht nicht so sehr gefördert wird, dass Mädchen oder Frauen sich für Technik interessieren. Das ist natürlich ein Bereich in der Schule und in der Kindheit, aber auch in den Bewerbungsprozessen zum Beispiel kann man das natürlich etwas inklusiver gestalten, dass man guckt, wie schreibe ich meine Stellenanzeigen. Welche Leute lade ich zu Gesprächen ein? Wer sitzt den Bewerberinnen dann gegenüber? Sind das ausschließlich Männer zum Beispiel oder sind da auch Frauen dabei? Gibt es Coding-Challenges? Wie sind die umgesetzt? Diese ganze Kommunikation im Bewerbungsprozess spielt aus meiner Perspektive auf jeden Fall eine große Rolle. Und dann natürlich die Kultur, die in Firmen vor Ort gelebt wird. Also haben Frauen tatsächlich das Gefühl, gleichberechtigt zu sein, werden sie gleich bezahlt? Ist die Umgebung so, dass man das Gefühl hat von der Atmosphäre, es herrscht jetzt nicht so eine Bro-Culture, wo man sich als einzige Frau irgendwie behaupten muss, sondern ist man tatsächlich Teil des Teams und willkommen? Das sind ganz, ganz viele Baustellen aus meiner Perspektive und das muss von oben auch gelebt werden.
Abschließend, was ist jetzt deine Botschaft an Menschen, die in technische Berufe einsteigen oder eine Weiterbildung machen wollen?
Auf jeden Fall nicht aufzugeben, wenn man das wirklich möchte, dann gibt es immer einen Weg und für mich war das so eine Achterbahn von manchmal läuft es total gut und man hat das Gefühl, man ist die Königin der Welt und manchmal läuft es gar nicht und man fragt sich, was man hier eigentlich soll und daran immer wieder zu denken, es ist ganz normal, dass es Höhen und Tiefen gibt und am Ende wird schon alles gut und es wird immer weitergehen und ich finde, die Community in der Tech-Branche, die hat mich sehr positiv überrascht. Das ist sehr offen und sehr ja, willkommen heißend schon auch irgendwie. Und das ist etwas, was ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man da sich engagiert oder versucht, da seine Nische zu finden, wo man sich wohlfühlt und wo man vielleicht dann Anschluss findet, sich austauschen kann und sich vernetzen kann. Gerade unter Frauen habe ich das Gefühl, das ist der Support, den wir manchmal brauchen, um uns dann den nächsten Schritt zuzutrauen.
Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind, Jugendliche werden wolltest, was da dein Wunsch war?
Als Kind wollte ich ganz lange Tierärztin werden. Ich glaube, das ist so ein klassischer Kinderberuf. Und als ich jugendlich war, war ich ganz lange davon überzeugt, dass ich Journalistin werde. Und genau, ja, deswegen auch, ne, Sprachen und Kommunikation studiert.
Wenn du an deine Schulzeit auch zurückdenkst, war da Programmieren überhaupt ein Thema? War Informatik ein Thema? Und wie stehst du dem gegenüber auch Programmieren, sage ich mal, als vierte Disziplin neben Deutsch, Mathematik und Englisch einzuführen?
Oh, ich finde, das wäre eine tolle Idee. Ich kann mich persönlich an keinen Informatikunterricht erinnern, außer dass wir mal irgendwann an sehr alten Computern saßen und irgendwie so Word mal aufmachen durften und dann damit so verschiedenen Word-Art-Dingen rumgespielt haben in der vierten Klasse. Aber das hatte wirklich gar nichts mit IT zu tun. Ich fände es total toll, wenn das Teil vom Curriculum werden könnte. Und so auch den Platz bekommt, den es irgendwie verdient, weil vieles, was man in der Schule lernt, ist ja nicht unbedingt etwas, was einen praktisch auf das spätere Leben vorbereitet, sondern eher so Denkaufgaben sind, woran man sich dann üben kann. Und genau das könnte es ja auch sein, wenn man später nicht damit arbeitet zum Beispiel. Und ich fände es toll, um auch so ein bisschen Chancengleichheit zu schaffen. Vielleicht, wenn Mädchen nicht von sich aus motiviert sind durch die Gesellschaft, sich das vielleicht mal anzugucken oder sich nicht trauen oder niemand haben, der sie daran führt, wäre es doch toll, wenn sie in der Schule damit Berührung haben und dann früh überlegen können, hey, ist das vielleicht etwas, was ich mir auch für mich vorstellen kann, möchte ich das weiterverfolgen? Das fände ich toll.
Hat jetzt der Job heute etwas mit ja auch dem Journalismus zu tun? Also gibt es da deiner Meinung nach Zusammenhänge, was jetzt auch das Digitale betrifft? Würdest du sagen, du bist vielleicht gar nicht so weit davon entfernt?
Lustigerweise ja, wobei das nicht so viel mit meinem täglichen Job, der auf meinem Lebenslauf steht, zu tun hat. Also ich habe für diese Firma, die haben auf so einer Blogplattform, DevTO heißt die, haben die eine Präsenz und da hat sich immer niemand drum gekümmert. Und da habe ich dann, hat mich eine Kollegin mit ins Boot geholt und wir haben das gemeinsam in einem Dreierteam bearbeitet, haben versucht, da neue technische Inhalte zu schaffen und das irgendwie interessant zu gestalten, sodass auch in Zeiten von Remote-Arbeit unser Arbeitgeber irgendwie attraktiv ist. Für Entwicklerinnen in der ganzen Welt und das Ganze, um das Ganze so ein bisschen vielfältiger zu gestalten und auch unterschiedliche Leute vielleicht zu motivieren, sich zu bewerben. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann einen Teil meiner Zeit neben dem Programmieren gemacht.
Gab es jetzt etwas in deinem Job, in dem Bereich, wo du heute tätig bist, wo du sagst, das hättest du davor nicht erwartet?
Also was ich zum Beispiel nicht erwartet hätte oder naiverweise nicht vorher wusste, ist, wie viele Leute teilweise mit recht nach außen klein wirkenden Aufgaben beschäftigt sind, wie groß die Teams sind, wie viel Arbeit und Zeit in diese ganze Kommunikation mit dem Kunden, aber auch in die Umsetzung geht, wie viel Aufwand da immer betrieben werden muss hinter jeder einzelnen Webseite. Was ich auch nicht wusste, als ich angefangen habe und woran ich mich immer noch ab und zu erinnern muss, ist, dass natürlich die anderen auch überhaupt gar nicht alles wissen. man geht ja dann irgendwie so als Neuling rein und denkt, okay, ich weiß jetzt vielleicht nicht so viel, aber die anderen, die werden ja bestimmt wissen, was sie hier tun. Und mir passiert es sehr, sehr oft, dass auch im Gespräch mit Leuten, die schon sehr viele Jahre dabei sind, die dann auch einfach sagen, so, nee, das weiß ich jetzt nicht, das könnten wir jetzt gerne mal zusammen googeln, aber das weiß ich auch nicht. Da muss ich mich immer selber dran erinnern. Die anderen tun auch entweder nur so oder wissen es einfach auch nicht und es ist total okay, nicht alles zu wissen, auf jeden Fall. Das war für mich so die größte Überraschung, dass man als Entwickler oder Entwicklerin immer wieder vor neuen Herausforderungen steht, die man auch mit einem Studium im Hintergrund zum Beispiel gar nicht unbedingt beantworten muss, sondern wo man dann selber auch wieder raten oder googeln oder ausprobieren muss.
Was würdest du jetzt einer Freundin empfehlen, die auch zu dir kommt und sagt, ich bin sehr unglücklich in meinem derzeitigen Job, ich würde gern was anders machen, ich würde gern was machen, wo ich flexibler bin, wo ich mir die Zeit selbst einteilen kann, wo ich aber trotzdem was verdiene und nicht ausgebeutet werde. Würdest du ihr den Weg, den du gegangen bist, empfehlen oder hättest du heute so andere konkrete Lernwege?
Das ist natürlich immer total typ- und situationsabhängig. Ich habe mittlerweile auch einige Leute kennengelernt, die sich einfach parallel zum Job vielleicht ein bisschen Stunden reduziert und dann parallel sich das selbst beigebracht haben. Und da gibt es ja mittlerweile super viele Angebote auch online, die nicht so einschneidend sind wie 3 Monate lang Vollzeit an einem Bootcamp teilzunehmen. Gerade wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich das komplett finanzieren zu lassen, gibt es ja Optionen, das auch online umsonst zu machen. Und zum Beispiel gibt es viele tolle Mentoring-Programme, wo man sich auch ausschließlich von Frauen, wenn man das möchte, aber auch so gibt es ja ganz viele Communities, wo man sich dann Unterstützung suchen kann, wo Leute einem auch helfen können, zum Beispiel die richtigen Prioritäten zu setzen oder die einem weiterhelfen, wenn man vielleicht bei einem Programmierproblem dann festhängt bei einer Aufgabe. Und also meiner Erfahrung nach gibt es da eine tolle Community und es muss nicht vor Ort 500 Meter vor der eigenen Wohnung räumlich in einem Bootcamp stattfinden, sondern man könnte das auch online versuchen, Schritt für Schritt zu lernen. Vielleicht dauert es dann ein bisschen länger, aber das ist auf jeden Fall die barrierefreiere Variante, da ranzukommen, würde ich.
Inwieweit lebst du jetzt auch deinen Job privat? Also wie schaut es bei dir im privaten Alltag aus? Hast du da dein Leben auch technologisiert? Lass du dir da von Technologie helfen? Beispielsweise Staubsaugerroboter, Rasenmäherroboter. Nutzt du solche Dinge oder interessierst du dich für solche Dinge?
Nee. Nee. Also ich hätte überhaupt gar nichts gegen einen Staubsaugerroboter einzuwenden. Natürlich, das wäre super. Aber ganz grundsätzlich hinkt mein Alltag dann noch so ein bisschen hinter meinem neuen Programmiererinnen-Dasein. Also ich habe viele andere Hobbys, die haben aber überhaupt nichts mit digitalen Themen zu tun. Und ich versuche ab und zu natürlich in der Freizeit auch noch so ein kleines bisschen irgendwie nebenbei was zu programmieren, sei es irgendwie eine Webseite für mich selber oder so, an der ich dann einfach nur rumbastel oder sowas. Aber nee, ich habe noch keine Haushaltsprojekte umgesetzt sozusagen.
Wo sind deine persönlichen Kraftquellen?
Im Job habe ich auf jeden Fall ganz viel Energie aus tollen KollegInnen gefunden und aus dem Austausch, dass man gerade auch, wenn es mal stressig ist, sich trotzdem die Zeit nimmt und sagt, okay, nee, aber wir müssen jetzt einmal ganz kurz hier um den Block gehen oder virtuell einen Kaffee trinken und einmal ganz kurz darüber meckern, was passiert ist und uns dann aber auch schnell praktische Lösungen überlegen, zum Beispiel, wie man das besser machen kann. Genau, das ist so für mich das Wichtigste gewesen. Deswegen fand ich auch die Situation, viel von zu Hause zu arbeiten, sehr schwierig, weil mir der Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen wirklich am meisten gibt, so im Job.
Was ist das Mutigste, das du jemals gemacht hast?
Ich habe manchmal von außen gespiegelt bekommen, dass eben dieser Schritt zu sagen, ich mache jetzt nicht, was ich 6 Jahre studiert habe, sondern ich lasse mich darauf ein, etwas Neues zu lernen und stelle mich der Tatsache, dass ich ganz, ganz viel natürlich nach diesen 3 Monaten nicht weiß. Das haben mir viele Leute gesagt, dass das aus deren Perspektive sehr mutig war. In dem Moment habe ich das nicht so wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt der einzig logische oder die einzig logische Konsequenz, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt was anderes machen, damit ich nicht wieder gefeuert werde und endlich mal Gehalt bekomme, was meine Miete bezahlt. Aber ja, also ich glaube, das hat Mut gekostet und kostet auch immer wieder Mut, sich dem zu stellen, dass man sehr oft in Situationen kommt, wo man eben dann noch wieder sagen muss, ah nee, sorry, das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Kannst du mir das kurz erklären oder mir kurz 10 Minuten geben, damit ich das googeln kann? Damit bin ich relativ oft konfrontiert.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Bereitschaft.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das war die Folge mit Josephine Schäfer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Techshi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techshi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techshilikes.co.